Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo. Conference of the Birds. So heißt dieses Jazzstück von Dave Brubeck aus dem Jahr 1972. Die Konferenz der Vögel, auf dem das Stück basiert, das ist ein persisches Gedicht, das ein Sufi-Mystiker vor über 800 Jahren schrieb und das jetzt auch die Inspiration für einen großartigen neuen Comic war. Ahmad Jan und der Wiedehopf heißt der Band, eine Gemeinschaftsproduktion von Vater und Tochter. Stellen wir ihn gleich vor, in gut einer halben Stunde hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Erik Habadou, die Queen of Neo Soul, hat in den 90er Jahren nicht nur den Soul revolutioniert, sie ist außerdem seit Jahren stilprägend in Sachen Mode und Style. Gestern wurde die 53-jährige Singer-Songwriterin mit dem Fashion Icon Award des Council of Fashion Designers of America ausgezeichnet. Und ich kann Ihnen sagen, sie betrat den Teppich in einem Look, der einer Ikone durchaus angemessen ist. Wie Erik Habadou das Verständnis von Mode und kultureller Identität durch ihren Look prägt, das bespreche ich jetzt mit Beatrice Ola. Sie ist interdisziplinäre Kuratorin und Gründerin von Fashion Africa Now. Das ist eine Online-Plattform mit Fokus auf zeitgenössische Mode und Kreative mit afrikanischer Herkunft. Willkommen im Kompressor, hallo.
Hallo, ich grüße.
Was hat denn Erik Habadou da gestern getragen? Wie würden Sie dieses Outfit beschreiben?
Ja, Erik Habadou ist bekannt für ihre auffälligen, aber auch sehr spirituell orientierten Outfits. Also dieses Headpiece, was wir sehen, hat auf jeden Fall ihre Anlehnung in der afrikanischen Kultur. Erinnert so ein bisschen auch an Cleopatra, wenn ich das jetzt erstmal so sehe. Aber tatsächlich so im Ganzen hat das ja schon so einen Uniformcharakter, was sie trägt. Und ich finde es immer spannend bei ihr, dass sie halt Moderne und Tradition miteinander vermischt.
Ja, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen auf diese Kopfbedeckung zu sprechen kommen. Sie trägt sonst ja immer sehr gerne so ausgesprochen riesengroße Hüte. Gestern war das eher so, ja, wie so in Anlehnung an ein Cape, an eine Nika. Das hatte auch so fast religiöse Anleihen. Wie würden Sie beschreiben, was Erik Habadou da gestern sozusagen auf dem Kopf getragen hat?
Ja, also ich würde eher sagen, ja, also spirituell, also gerade so mit diesen ganzen Steinen und wie die auch so versetzt voneinander. Also sie trägt ja eigentlich auch immer gerne von der Designerin Mojo bei Bibi, das ist eine kenianische Designerin, wo sie ja auch immer so traditionelle ostafrikanische Einflüsse einwebt. Und auch gerade in ihrem Schmuck. Deswegen, was auffällig ist bei Erika, dass der Schmuck, der hat auch immer so eine gewisse politische Message. Das ist auch immer so ein Statement-Piece.
Das finde ich interessant. Und, ja, also genau, ist das schon auch wirklich, geht es da nur um Fashion? Oder würden Sie sagen, das ist auch fast so ein Stück Modeaktivismus?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall Modeaktivismus. Ne? Das ist ja so Afrofuturistik. Ne? Also das hat ja so diese Komponente Afrofuturism, Afropunk. Also halt eine zeitgenössische Mode, die halt geprägt ist von DesignerInnen afrikanischer Herkunft, die aber auch tatsächlich europäische und afrikanische Einflüsse miteinander verweben. Und das sind halt einfach auch nochmal neue Stile, die dadurch entstehen. Und wenn wir uns aber Erika auch schon in den 90ern vorstellen, da war sie ja auch schon immer so stilprägend. Und das war ja auch so noch die Zeit des Hip-Hops, wo halt viel auch einfach aus der schwarzen Kultur, aber auch wiederum geprägt aus der afrikanischen Kultur, gerade Symboliken, das trägt sie auch super gerne. Ne? Es gibt ja immer verschiedene westafrikanische Symboliken, die halt auch wiederum bestimmte Codes tatsächlich repräsentieren. Und dafür steht Erika Badu auch. Das ist so ein bisschen Coding.
Ja, wenn Sie uns das nochmal mithelfen könnten zu dechiffrieren, Beatrice, oder also beispielsweise diese ja doch wirklich überdimensionierten Hüte und Kopfbedeckungen. Kann man das sozusagen übersetzen? Steht das für was?
Also, ja, übersetzen, wie soll ich das übersetzen? Also, wenn ich jetzt mir auch wiederum so afrikanische Headpieces vorstelle, das ist so wie so eine Transformation, dass man jetzt kein überdimensionales Kopftuch hat, sondern das wird sozusagen transformiert um in was Zeitgenössisches. Und das sind dann diese Hüte, das sind im Prinzip zeitgenössische afrozentrische Pieces. Ich weiß, es ist momentan, wenn man auch dieses zeitgenössische afrikanische oder diese Mode nicht kennt, dann ist das tatsächlich schwierig vorzustellen. Deswegen ist es, versuche ich immer so zu sagen, es sind wirklich europäische Einflüsse, aber halt auch afrikanische Elemente und die zeichnen sich in den Textilien, in den afrikanischen Textilien, in Symboliken, also welche Muster, welche Grafiken wir haben, weil wir sind ja geprägt in das Ethno. Fashion. Und Ethno-Fashion, davon sprechen wir hier gar nicht.
Würden Sie sagen, das ist wirklich ein einmaliger Erykah Badu-Style oder wirklich schon stilprägend dahingehend, dass man sagen kann, also sie hat da eine ganz eigene Schublade begründet?
Ja, also ich würde schon sagen, sie ist stilprägend. Also auch selbst so eine Beyoncé ist mit Sicherheit inspiriert von Erykah Badu. Und das ist schon authentisch. Also dieser Look, den wir gestern gesehen haben, das ist schon, it's an Erykah Badu Style, aber natürlich sehen wir jetzt auch immer mehr diesen Look, weil halt auch einfach diese Prägung, diese Verschmelzung und auch tatsächlich African Fashion ja auch immer mehr in den Vordergrund tritt, ne? Wir haben ja immer mehr Künstler, die sich dem bedienen und dementsprechend werden wir das auch häufiger sehen.
Erfrischend, unkonventionell, spirituell, in den eigenen Wurzeln suchend und trotzdem künstlerisch stilprägend. Die Musikerin Erykah Badu ist gestern in New York auch als Stil- und Mode-Ikone ausgezeichnet worden. Und wir haben darüber mit der Kuratorin und Gründerin der Online-Plattform Fashion Africa Now, Beatrice Ola, gesprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise. Disney-Musicals sind hierzulande nicht nur überaus erfolgreich. Produktionen wie Der König der Löwen, Aladdin oder Tarzan gelten gemeinhin auch als harmlose, familienfreundliche Unterhaltung. Bei näherer Hinsicht stellen sich dann aber doch einige Fragen. Was klingt eigentlich so arabisch an den Nächten von Aladdin? Warum verkörpern ausgerechnet schwarze Schauspieler die Affen in Tarzan? Und wer verdient eigentlich an den afrikanischen Masken aus dem König der Löwen-Spektakel? Alles Fragen, denen der Musikethnologe Nepomuk Riva auf den Grund gegangen ist. Herzlich willkommen im Kompressor.
Ja, guten Tag, freut mich.
Erinnern Sie sich eigentlich noch an den Auslöser für Ihre Recherche? Also hatten Sie möglicherweise bei einem spezifischen Disney-Musical auch wirklich mal so einen Moment der Irritation?
Also ich war ein ganz großer Fan der Musicals in den 90er Jahren von Andrew Lloyd Webber und Claude-Michel Schönberg und fand das ganz aufregend, so eine populäre Form des Musiktheaters zu erleben. Und dann Anfang der 2000er begegnete mir sowas wie König der Löwen. Und aufgrund meiner Erfahrungen, die ich selber bei Forschung in Westafrika gemacht hatte, hatte ich so das Gefühl, was für eine afrikanische Welt wird mir da erzählt? Das hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich erlebt habe auf meinen Reisen in Kamerun. Und dem wollte ich mal ein bisschen nachgehen und schauen, was passiert da eigentlich? Was wird hier verkauft und was hat das mit den Menschen zu tun, die da auf der Bühne stehen?
Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen schildern, welche Stereotype Ihnen da besonders aufgestoßen sind, welche Beobachtungen das genau waren.
Also, es fängt damit an, dass ich ganz viele schwarze Darsteller, vorwiegend südafrikanische Darsteller, auf der Bühne von König der Löwen sah, die aber alle Tiere spielten. Und ich mich fragte, warum ist denn die Herkunft dieser Menschen und die Ethnizität, die Hautfarbe so wichtig, dass man die auch so gezielt zeigt, die Hautfarbe, wenn sie doch letztlich nur afrikanische Tiere spielen? Und dann wusste ich aufgrund der Geschichte, der deutsch-afrikanischen Geschichte, dass das natürlich Vorbilder hat. Also da gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder schon Ende des 19. Jahrhunderts sowas wie Völkerschauen in Deutschland, wo also Menschen ausgestellt wurden und dann die Wilden spielen mussten. Und das hat visuell sehr viel damit zu tun. Dann merkte ich, die Musik kommt ja von Elton John. Das ist ja überhaupt nichts Afrikanisches. Die Geschichte hat überhaupt nichts Afrikanisches. Das beruht nicht auf einem afrikanischen Märchen. Und dann werden da noch westafrikanische Masken oder so ähnliche Masken auf der Bühne verwendet, die natürlich in den Kulturen in Westafrika eine ganz hohe religiöse Bedeutung haben und nicht als Theatermasken benutzt werden. Und all das fand ich ein bisschen eigenartig und seltsam und dachte, da muss ich mich mal mit auseinandersetzen, was wird mir da eigentlich vorgespielt und was wird mir da verkauft.
Herr Rieber, Sie haben ein ganzes Buch über diese Thematik geschrieben. Mich würde interessieren, ist es in erster Linie die Musical-Produktion, die diese Klischees so verstärkt und überhaupt erst ins Leben holt? Oder ist es auch vielleicht sogar die Vorlage von Disney?
Also, dass Disneys Vorlagen rassistische Inhalte beinhalten, dass da Stereotype reproduziert werden, das ist in der Wissenschaft und auch in der Populärwissenschaft eigentlich kein Geheimnis mehr. Das findet man mit wenigen Mausklicks im Internet Erklärungen dazu. Ja, da gibt es immer wieder Personengruppen, die sich beschweren über stereotype Darstellungen. Was mich halt interessiert hat, war diese Musical-Szene, weil die nochmal was Besonderes ist. Ja, ein Film kann man immer sagen, der hat eine historische Qualität, der ist irgendwann gemacht worden, der hatte einen gewissen Zeitgeist, da hat man über Sachen nicht nachgedacht. Aber Musicals finden halt allabendlich auf der Bühne statt. Das sind allabendlich 1800 Leute, das wird live gespielt. Da stehen jeden Abend Darsteller auf der Bühne, die etwas Gewisses verkörpern, die dafür gecastet werden. Und das hat ja was mit unserer Zeit zu tun und mit unseren Auseinandersetzungen darüber, was jetzt Migration oder fremde Welten oder der Islam oder irgendetwas Ähnliches betrifft. Also da wird ganz viel Gesellschaftspolitisches behandelt und das ist das, was für mich so spannend war bei meinen Forschungen.
Wie ist das eigentlich in den USA, wo diese Musicals ja herkommen? Gibt es da eine ähnliche Diskussion um rassifizierte Klischees in vielleicht auch spezielle Disney-Musicals?
In den USA gibt es das schon ganz lange, eine ganz große, differenzierte Auseinandersetzung mit dem Disney-Konzern und den verschiedenen Geschäftspraktiken, die er führt. Die Geschichte der USA ist aber natürlich eine andere. Ja, da hat man einen sehr hohen Anteil an POC in der Bevölkerung und rassistische, also Auseinandersetzung mit dieser rassistischen Gesellschaftsform, mit der hierarchisierten Gesellschaftsform, sind da seit langem schon gang und gäbe. Ganz viel davon geht erstmal durch die Übersetzung in Deutschland verloren. Also wenn irgendwie ein Scar in König der Löwen oder die Hyänen einen afroamerikanischen oder einen migrantischen Dialekt sprechen im Englischen und die königliche Löwenfamilie mit Mufasa und Simba ein britisches Englisch, dann hat das natürlich schon eine Bedeutung in der amerikanischen Welt. Bei der deutschen Übersetzung geht das verloren, aber dafür kommen eben ganz andere Dinge dazu, nicht? Also Hamburg war die Stadt, wo der europäische Zoo erfunden wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist die Stadt, wo die Menschenzoos waren. Wenn da jetzt wieder schwarze Menschen auf der Bühne stehen, die Tiere verkörpern, hat das natürlich einen ganz anderen geschichtlichen Bezug.
Sie haben durchaus auch gesprochen mit den Musical-Darstellerinnen, Darstellern. Wie ist denn da die Situation speziell für POC-Darstellerinnen und Darsteller in Deutschland?
Also es gibt ja wenige, die wirklich aus dem deutschsprachigen oder europäischen Raum kommen, POC-Darstellerinnen, die da in dieses Business gehen. Die größten werden vom Ausland angeworben. Auch die Grenze, was hier als POC gesehen wird, ist sehr fließend. Da reicht es manchmal schon, ein Spanier zu sein. Aber das Wichtige ist in diesem Bereich, dass für sie in erster Linie das natürlich eine wahnsinnig gute Einkommensquelle ist. Und die großen Musical-Produktionen sind die Arbeitgeber in Deutschland, wo sie Geld verdienen können. Insofern gehen sie da einen gewissen Kompromiss ein, Sachen aufzuführen oder tragen auch einen gewissen Stolz, dass sie bestimmte Hauptrollen mal bekommen, die sie halt in anderen Musicals überhaupt nie bekommen werden. Das ist aber eine Falle, weil letztlich kommen sie halt nur in diesen Stücken, wo gezielt Schwarze gecastet werden, nach vorne. In anderen Musicals haben sie sehr oft keine Chance und es gibt nur ganz wenige, ganz außergewöhnliche Darstellerinnen, denen das in den letzten Jahren gelingt, auch wirklich mal in andere Musicals zu kommen, wie Mamma Mia oder Mozart oder Ähnliches, und dann mal farbenblind besetzt zu werden und nicht Stereotyp. Das ist also, auf der einen Seite bietet das Musical viele Arbeitsplätze für POC, aber dann eben nur in den Stücken, wo sie dann wieder rassistische Stereotypen verkörpern müssen.
Herr Rieber, was denken Sie, wie bewusst sind sich eigentlich die Betreiber dieser Musicals, dieser problematischen Strukturen, dieser Inhalte, aber auch eben dieser Besetzungspolitik, wie Sie sie gerade schildern?
Also für mich war in den Forschungen erstmal überraschend, dass das Publikum überhaupt keine Sensibilität dafür hat. Denen fällt das überhaupt nicht auf, was da ist. Die sind ganz in diesen Familiengeschichten und sind wahnsinnig emotional an die Musik gebunden. Dann habe ich aber auch Interviews gemacht mit Leuten, die Musical-Darstellerinnen ausbilden an Hochschulen und mit der Diversity-Abteilung von der Stage Entertainment. die diese Musicals produziert, denen ist das sehr bewusst. Mhm. Die sind natürlich tagtäglich mit diesen Menschen beschäftigt und die kriegen Rückmeldungen und dann erzählen eben, das fängt ja an bei diesen von der weißen Überheblichkeit gesteuerten Sachen wie, wenn ein Darsteller, wenn man da von Make-up im Gesicht spricht, dann spricht man ja von Hautfarben, aber da meint man natürlich immer weiße Haut damit und niemals dunkle Haut. Also der Rassismus durchzieht die ganze Struktur und die weiße Überheblichkeit durchzieht die ganzen Produktionsprozesse. Und die Diversity-Abteilung von der Stage Entertainment versucht jetzt seit einigen Jahren da ganz viel aufzubrechen und Sensibilisierungsworkshops auch mit berühmten Antirassismus-Expertinnen aus Deutschland durchzuführen. Die versuchen intern die Machtverhältnisse zu ändern in ganz vielen Fragen der Diversität und freuen sich natürlich wahnsinnig, wenn sie Stücke produzieren können wie Hamilton, wo man dann plötzlich eine ganz andere Geschichtserzählung hat, ein All-Black-Cast, lauter schwarze Darsteller, die aber eine weiße Politiker verkörpern. Das war ein ganz großes Erfolgserlebnis für sie, das produzieren zu dürfen. Gleichzeitig kam es halt beim Publikum nicht so gut an wie die orientalisierenden Stücke wie König der Löwen und hat sich halt nur ein Jahr gehalten und musste danach eingestellt werden. Also da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was man gerne erreichen würde, wie man sich verändern würde zu mehr Diversität, mehr Vielfalt und den marktökonomischen Zwängen. Wenn die Leute halt doch lieber ins Disney-Musical gehen, dann muss man da irgendwie, bleibt man da hängen, weil man damit das Geld verdient.
Jetzt schildern Sie ja eben bereits erste Vorstöße aus der Branche selbst. Was denken Sie, was bräuchte es noch, um die Strukturen zu verändern?
Ich glaube, es braucht erstmal eine ganz große Wahrnehmung von diesem Phänomen, dass das überhaupt mal gesehen wird. Ja, es gab vor einigen Jahren eine Diskussion um die Schweizer Reggae-Band Lauwarm, ob man da mit weißen Dreadlocks auf die Bühne gehen darf oder nicht und ob dann Auftritte abgesagt werden oder nicht. Das ist ein ganz kleines Phänomen einer ganz kleinen Band, die davor die meisten Leute überhaupt nicht kannten. Und wir sehen gleichzeitig vor 1800 Leuten jeden Abend jetzt irgendwie Menschen mit Rasta-Perücken, die Affen spielen auf der Bühne in Stuttgart und niemand redet darüber und niemand hat das jemals kritisiert. Also es braucht erstmal eine gesellschaftliche Wahrnehmung und eine Erkenntnis, dass man eigentlich so mit Menschen nicht umgehen kann, auch wenn man die Stücke vielleicht irgendwie nett und unterhaltsam findet, dass da also gewisserweise Menschen missbraucht werden, um bestimmte Klischees zu erfüllen. Es braucht eine farbenblinde Besetzungstechnik. Die Leute sollten ausgesucht werden nach ihren Fähigkeiten und Talenten zum Singen, Tanzen und Schauspielen und nicht nach ihrer Hautfarbe und ihrem Aussehen. Es braucht auch andere Stücke, es braucht andere Erzählungen. Ja, warum erzählen wir Disney-Musicals immer koloniale Literatur, die doch eigentlich schon so alt ist und gar nicht mehr unserer Zeit entspricht?
Nepomuk Rieber ist Musikethnologe. Sein Buch Der König der Raubtiere, Orientalismus, Rassismus und kulturelle Aneignung in Disneys Musicalwelt ist gerade im Unrast Verlag erschienen. 276 Seiten, kosten 19,80 Euro. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Rieber.
Sehr gerne, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Spielen, Lesen oder Musik. Wie viel Zeit die Menschen in Deutschland mit Kulturaktivitäten verbringen, wollte das Statistische Bundesamt herausfinden. Das Ergebnis lautet, 2022 beschäftigten sich die Befragten mehr als eine Stunde pro Tag bzw. mehr als 9 Stunden in der Woche mit Kultur. Gezählt wurden sowohl analoge als auch digitale Tätigkeiten. Nicht eingerechnet sind Fernsehen und Streamen, denn alleine hierfür wenden die Menschen nach Angaben der Statistiker knapp 15 Stunden wöchentlich auf. Dahinter folgen Lesen, Spielen von Gesellschafts- oder Computerspielen, der Besuch von Kinos, Theater oder Museen, Musik hören und an letzter Stelle eigene künstlerische Tätigkeiten. Ob als Interpret, Sänger oder Talentfinder, Stefan Raab war jahrelang sehr erfolgreich am Eurovision Song Contest beteiligt. Vor allem als Entdecker von Lena Meyer-Landrut ist er in Erinnerung geblieben. Die Sängerin gewann 2010 den Wettbewerb zum bisher letzten Mal für Deutschland. Nach seinem ESC-Abschied 2 Jahre später ist Raab nun zurück. Die ARD, RTL und der Moderator produzieren im kommenden Jahr gemeinsam den deutschen Vorentscheid. 2025 findet der ESC in Basel statt. Wie genau das Verfahren aussieht, wird am Donnerstag bekannt gegeben. Raabs Erfolg beim ESC begann 1998 als Songschreiber für Gildo Horn. 2 Jahre später trat er selbst als Teilnehmer mit Wada Hade Dude da an und belegte den 5. Platz. In den 90er und 2000er Jahren war Stefan Raab einer der erfolgreichsten Entertainer Deutschlands. Die Musikindustrie war lange männlich geprägt und ist es im Bereich der Produktion auch heute noch. Damit das anders wird, hat die Organisation Music Women Germany zusammen mit Sony den Female Producer Preis ausgelobt. Der wird heute Abend zum dritten Mal in Berlin vergeben. Dass der Anteil der weiblichen Produzentinnen in den Top 100 im niedrigen, einstelligen Bereich liegt, ändere sich nur langsam, sagt Pamela Owusu-Brenja von Music Women Germany im Deutschlandfunk Kultur.
Es gibt definitiv ein großes Problem und das ist ja die Geschlechtergerechtigkeit oder Geschlechterungerechtigkeit, die sich unterschiedlich zeigt, wie in Form von Sexismus, aber auch natürlich Rassismus und andere Diskriminierungsformen. Und die Zahlen bleiben eigentlich so bestehen. Ne? Da tut sich vielleicht von Jahr zu Jahr so ein bisschen was, mal 1-2%. Da hat sich noch nichts Signifikantes getan.
Dennoch mache der Preis Frauen in der Musikindustrie sichtbarer. Ausgezeichnet werden in diesem Jahr unter anderem die ProduzentInnen Yuki, Jules de Fox und Kuoko. Rund 2 Wochen nach dem plötzlichen Tod von Liam Payne erscheint ein neues Lied des ehemaligen One Direction-Sängers. Der Songwriter und Produzent Sam Pounce kündigte auf der Plattform X für diesen Freitag eine gemeinsame Single mit dem Namen Do Not Wrong an. Dazu postete er ein düster wirkendes Cover, das ein zerrissenes Herz und eine Männergestalt mit großen Flügeln darstellt. Der Grammy-Gewinner Pounce hatte zuletzt mit Payne zusammengearbeitet. Payne war Mitte Oktober aus dem 3. Stock eines Hotels in Buenos Aires gestürzt und gestorben. Er wurde 31 Jahre alt. Der Musiker war in den 2010er Jahren mit der Boygroup One Direction berühmt geworden.
Es kommt nicht oft vor, dass Kinder gemeinsam mit ihren Eltern einen Comic schreiben. Im Fall von Tochter Maren und Vater Ahmadjan Ami, da war das Projekt von vornherein so vielversprechend, dass es schon in der Entstehungsphase einen ganz wichtigen Preis gewonnen hat. Jetzt ist der Band frisch erschienen. Ahmadjan und der Wiedehopf heißt er. Und er erzählt längst nicht nur die abenteuerliche Geschichte, die den Künstler Ahmadjan in den 70er Jahren von Afghanistan bis nach Hamburg geführt hat. Meine Kollegin Ingrid Wenzel hat den Comic gelesen. Hallo Ingrid.
Hallo Gisa.
Ahmadjan ist Protagonist und eben auch Co-Autor zugleich dieses Bandes. Wer aber ist der Wiedehopf?
Ja, der Wiedehopf, das ist ein Vogel. Und im Comic sieht er auch wie dieser gelbe Vogel aus von Snoopy. Und er gilt als sehr weise. Denn die Geschichte von Ahmadjan, die ist verknüpft mit einer anderen Geschichte, und zwar der Konferenz der Vögel. Das ist so eine persische Dichtung, die ist 800 Jahre alt. Da machen sich tausende Vögel auf den Weg, angeführt von dem Wiedehopf nämlich, um ihren König zu finden. Und am Ende überleben nur 30 Vögel und die stellen dann fest, dass sie selber der König sind und Frieden finden können. Naja, und diese Vögel müssen durch 7 Täler durch und durch diese 7 Täler muss auch Ahmadjan durch. Und der Wiedehopf, der zwitschert ihm dabei immer seine Weisheiten zu.
Also es ist so eine Art Gleichnis, wo es auch wirklich um Selbstermächtigung geht und gleichzeitig eben auch diese, wenn man so will, Erfolgsgeschichte von dem Ahmadjan. Aber es tauchen, glaube ich, ja auch im Comic noch diverse andere wirklich skurrile Vögel auf. Wen lernen wir da sonst kennen?
Ja, da laufen ein paar Vögel rum, unter anderem ein paar Papageie, das sind Hippies, die in den 70ern, 60ern durch Afghanistan gereist sind. Das sind dann so langhaarige Papageien mit Sonnenbrillen. Seine spätere Frau ist dann eine Taube. Der beste Freund ist eine Lerche. Also es wird nicht immer ganz klar, warum jetzt wer welcher Vogel ist. Aber es gibt der Lebensgeschichte von Ahmadjan, die wirklich sehr interessant ist. Einfach so eine märchenhaft mystische Komponente.
Mhm. Jetzt ist eben Ahmadjan der Vater der Comiczeichnerin Maren Amini. Und diese Lebensgeschichte ist, das hast du schon anklingen lassen, extrem eindrucksvoll schildernd. Wie genau geht die und wie wird die hier geschildert?
Also die Lebensgeschichte ist wirklich sehr interessant und die wird ganz straight, ganz chronologisch erzählt. Er wächst auf als Halbwaise, als Hürdenjunge, ist arm, ist aber guter Schüler und darf dann auf ein Internat und da kann er sich endlich mal satt essen. Da fängt er an zu malen, geht auf die Uni, trifft dann die Papageien, also die Hippies und wird selber zu einem Hippie und kriegt dann eine Stelle als verbeamteter Bauzeichner angeboten, ne? Also was Solides und die lehnt er ab, weil er will Künstler werden und ja, das trägt ihn unter anderem dann nach Hamburg 1972. Und ja, Maren Amini zeigt wirklich so ein sorgenfreies, sorgenloses, fast so ein waghalsiges Leben. Also nicht sorgenfrei, aber einfach so voller Mut und Zufälle. die sein Leben bescheren. Und er verkauft zum Beispiel seine Kunst dann an der Strandpromenade auf Ibiza. Dann läuft aber sein Visum ab und dann muss er zurück und wird auch eingezogen. Und
in Afghanistan.
Ja, genau.
Und jetzt ist das ja so eine Art Co-Produktion. Vater und Tochter haben da zusammen gezeichnet an diesem Comic. Aber sieht man eigentlich auch die Kunst von ihm, von dem Vater?
Also man sieht seine Bilder immer mal wieder. Die sind dann sehr malerisch, sehr psychedelisch auch. Also wirklich ein ganz eigener Stil, wird ab und zu gezeigt. Und auch ein paar Vögel hat er gezeichnet. Aber ansonsten ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden, ja, die basiert auf so wöchentlichen Treffen. Die haben sich immer getroffen und er hat dann ihr seine Lebensgeschichte erzählt und sie hat die dann aufgezeichnet. Also sie hat auch gesagt, dass das eine sehr, ja, interessante, aber auch heilsamer Prozess für sie war. Und es ist ja auch so eine universelle Erfahrung. Die Eltern fragen, sag mal, wie war es damals eigentlich? Aber was interessant ist, dass sie sich selber im Comic total zurücknimmt. Also sie lässt diese Erzählebene des Nachfragens komplett aus. Man sieht nicht, wo hakt sie nach, was strafft sie, gibt sie die Geschichte vom Vater einfach so eins zu eins wieder oder wie viel Reflexion steckt da eigentlich drin? Das wird im Comic nicht ersichtlich und eine Stelle, wo es mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass im Comic kaum Frauen vorkommen. Also fast nur Männer, Frauen, wenn dann vielleicht mal als Liebesobjekt oder kurz als Mutterfigur. Und selbst im Krieg wird nur gezeigt, dass Väter ihre Kinder beschützen. Und am Ende vom Comic kommt dann nochmal ein Fließtext, dass die beiden, die Frauen und die Kinder in Afghanistan, dass sie denen Freiheit und Sicherheit wünschen. Aber im Comic selber wird nicht ersichtlich, ob das jetzt bewusst ausgelassen wurde.
Jetzt ist das diese Lebensgeschichte ja aber auch eben eng verknüpft mit dieser sehr, sehr tragischen Geschichte Afghanistans. Würdest du sagen, da braucht man doch auch schon so ein gewisses Vorwissen, um sich auch im Comic zurechtzufinden?
Also man braucht kein Vorwissen. Mhm. Da fallen schon Begriffe wie Ortsnamen oder Namen von Freiheitskämpfern, aber das wird nicht vorausgesetzt, um die Geschichte jetzt zu verstehen. Also, aber man bekommt wirklich ganz viel mit, man lernt viel. Also Afghanistan zum Beispiel als Königreich, als Republik unter russischer Besatzung, das wird alles verzweigt mit der persönlichen Geschichte vom Vater. Er sitzt zum Beispiel im Krieg dann im ersten Flieger nach Deutschland und wird von der Bild-Zeitung dann als erster afghanischer Flüchtling interviewt. Also es ist kein Sachbuch und wenn überhaupt, der Text ist wirklich sehr reduziert, sehr prägnant und was auch ganz toll ist, dass es am Ende ein Glossar gibt, also zur Geschichte Afghanistan, aber auch so Details wie, was ist ein Sandali, das ist so ein kleiner Tisch mit Feuerstelle oder die riesen Buddha-Statuen, die Buddhas von Bamijan, also das wird alles erklärt und zusammen mit den Zeichnungen und der Geschichte des Vaters zeigen sie wirklich ein großes und vielfältiges Bild von Afghanistan, also reicher als das, was in den Nachrichten läuft und die Bilder, die man davon vielleicht auch im Kopf so vorherrschend hat und das war auch deren Anliegen und das ist auf jeden Fall gelungen.
Mhm. Jetzt doch nochmal auch ganz kurz zur formalen Ebene. Wie würdest du denn diesen Comic stilistisch beschreiben?
Also er hat verschiedene Stile. Ich hatte ja gerade schon gesagt, da sind ein paar Bilder auch von dem Vater, der Maler ist mit drin. Maren Amini ist Cartoon-Zeichnerin und das sieht man auch. Das sind diese Einzelpanels, die vorherrschen. Immer die Einzelpanels auf den Seiten verstreut, also keine große formale Gestaltung der Doppelseiten wie andere Cartoons, damit ja so ästhetische Erlebnisse erzeugen. Also es ist wirklich wie der Text, sehr reduziert, digital gezeichnet, ist manchmal auch dann ein bisschen glatt, hat so eine Webcomic-Ästhetik. Aber Maren Amini sagt selber, dass sie das bewusst so gemacht hat, damit die Leserschaft sich selber wiederfinden kann in den Bildern. Also nicht so und so sah das damals aus in Afghanistan, diese Kleidung hat man in den 60ern getragen, sondern offen lassen, ja, da es ihr um das universelle Gefühl geht von Zerrissenheit zwischen Heimat und Aufbruch, sein Glück zu finden. Und dazwischen, zwischen den Kapiteln, gibt es auch immer Zäsuren. Also da gibt es so ganzseitige, bunte Bilder, leuchtend, aquarellähnlich, so Gülden, angeschiedene Bergtäler, in Schnee getunkte Gebirgsketten vom Hindukusch, riesige Schluchten, deren Schatten dann auf die kleinen Menschen fallen, Bäume mit Vogelschwärmen. Also Amini zeigt da ein wunderschönes Bild von Afghanistan und dazwischen dann immer wieder eingebettet die gemalten Bilder von ihrem Vater, eher düster, und den einfach die Heimat nicht loslässt. Und das alles zusammen ergibt wirklich einen interessanten Kontrast.
Ahmadjan und der Wiedehopp von der Zeichnerin Maren Amini, basierend auf der Lebensgeschichte ihres Vaters, Ahmadjan. Erschienen ist der Band im Carlsen Verlag, 240 Seiten, kosten 26 Euro. Und Ingrid Wenzel hat den Band für uns gelesen. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
In Zeiten knapper Kassen und veränderter Sehgewohnheiten stehen unabhängige kommunale Kinos vor ganz besonderen Herausforderungen. Manche kämpfen ums schiere Überleben, andere erleben gerade als soziale und kulturelle Treffpunkte eine Blütezeit. Christian Berndt über die Chancen und Bedrohungen, über Licht und Schatten dieser kleinen, oft so besonders engagierten Kinos.
Im Filmclub 813 startet Der Mann mit den Röntgenaugen. Das Kölner Kino zeigt den Science-Fiction-Klassiker im Rahmen einer Roger Corman-Hommage. Es sind an diesem Abend zwar nur wenige Gäste im Saal, aber ein Zuschauer kommt sogar aus Belgien. Didier Garé besucht den Filmclub 813 seit Jahren.
Es gibt eine Menge Filme, die man woanders nicht sehen kann. Sehr seltene, sehr alte Filme. Also dies ist wie ein Filmmuseum. Das gefällt mir sehr und die Auswahl ist einfach riesig.
Der Filmclub 813, der mehrmals einen Kinopreis des Kinematiksverbundes gewonnen hat, ist ein Kino für Filmliebhaber, meint der Vorsitzende des Filmclubvereins Bernhard Marsch.
Jetzt zum Beispiel haben wir eine Filmreihe gemacht. Wir haben alte DDR-Fernsehspiele gezeigt. Da kamen herzlich wenig Leute. Aber die Leute, die da waren, die waren hellauf begeistert.
Streng genommen ist der Filmclub allerdings kein kommunales Kino, obwohl er zum Verband kommunaler Kinoarbeit gehört.
Das klassische kommunale Kino, wie es sich in den 70er Jahren in Deutschland etabliert hat, ist ein Kino, was von der Kommune finanziert ist. Das heißt, es gibt aber auch regulär bezahlte Stellen. Das haben wir hier nicht, weil wir arbeiten ja ehrenamtlich.
Die Stadt Köln zahlt für nicht kommerzielle Kinos lediglich Zuschüsse. Mittlerweile ist das Publikum im Filmclub eher älter. Das war, als Marsch mit Gleichgesinnten den Filmclub 1990 gegründet hat, noch anders.
Wir waren legendär für diesen Zeitraum. Der Filmclub 813 zeigt in einem alten Hallenbad den Film Piranhas bei Badebetrieb und so weiter und so fort. Also die Zeit, wie sie mal war, ist tatsächlich vorbei. Also wenn wir so einen Film gespielt haben, sagen wir mal, die Legende von Paul und Paula, da waren auf einmal 120 Leute da. Das ist heute nicht mehr der Fall.
Der Rückgang der Kinozuschauer insgesamt, so der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit, Andreas Heidenreich, hat mehrere Gründe.
Was auch einfach wenig geworden ist, sind die Cineasten. Die Leute, die einfach des Films wegen, der Liebe zum Film und zum Kino ins Kino gehen. Das ist mehr und mehr auch Zielgruppenarbeit. Und das gilt auch für die kommunalen Kinos. Auch wir schauen, dass wir immer sehen, das ist jetzt ein Film für ein so und so sprachiges Publikum, das ist jetzt ein Film für die Musikliebhaber.
Dass gerade Jüngeren das Filmerbe immer schwerer zu vermitteln ist, liegt, so Heidenreich, auch am Fernsehen.
Ich finde es schade, dass die deutsche Filmgeschichte aus den öffentlich-rechtlichen Sendern ein bisschen verschwunden ist zugunsten anderer Sendungen. Das ist nämlich nicht Konkurrenz. Eigentlich hat es geholfen, wenn Filme durch Fernsehsender bekannt waren.
Auch die Streamer sieht Heidenreich nicht als Konkurrenz. Ein Problem bei ihnen seien allerdings die Filmrechte. Denn Streamer besitzen oft Exklusivrechte für ihre Filme. Das heißt, diese Filme sind schwieriger für Kinos zu bekommen. Ein anderes Problem ist der Nachwuchsmangel.
Ich glaube, für die kommunalen Kinos insgesamt ist durchaus auch so ein personeller Umbruch gerade eine Herausforderung. Das ist bei den gewerblichen Kinos oft schwierig, Nachwuchs zu finden. Bei den kommunalen Kinos ist das ein bisschen anders vielleicht, weil das teilweise bezahlte Stellen sind. Aber auch da ist es wichtig, diesen Umbruch zu meistern.
Was die Zukunft der kommunalen Kinos angeht, ist Heidenreich optimistisch. Als soziokulturelle Räume werden sie vielleicht sogar immer wichtiger. Aber angesichts Klammer öffentlicher Kassen haben viele kommunale Kinos zu kämpfen. Manche geraten in einen Konkurrenzkampf mit gewerblichen Kinos. Keinerlei Probleme mit zu wenig jungem Publikum hat das kommunale Kino Cinemathek Leipzig.
Also das ist tatsächlich so, dass unser Publikum sehr heterogen ist und die Hälfte sich aus Menschen zusammensetzt, die so zwischen 20 und 30 Jahren sind.
Und das hat mehrere Gründe, meint die Programmverantwortliche der Cinemathek, Katharina Frank.
Zum einen, weil wir eben ein Programm bieten und auch Themen darin auffangen, die junge Menschen interessieren. Und gleichzeitig auch, dass Leipzig eine Stadt ist, in der die Menschen ziemlich politisch wach und interessiert sind und auch viele junge Menschen tatsächlich extra dahin gehen, weil sie wissen, da herrscht ein politischer Diskurs und da finden sie einen Ort für ihre Interessen und Auseinandersetzungen.
Auch die Cinemathek wurde Anfang der 90er Jahre gegründet, zunächst vor allem, um Filme zu zeigen, die in der DDR verboten waren. Von Anfang an verfolgte das Kino einen gesellschaftspolitischen Anspruch, so Frank, aber es soll auch um Filmkunst gehen. Deshalb plant Frank, wieder mehr filmhistorische Reihen zu zeigen.
Das ist was, was, glaube ich, früher wirklich zu Anfangszeiten der Cinemathek stärker im Fokus stand als jetzt. Das ist aber was, was ich gerne auch wieder zurückbringen möchte, damit wir im Rahmen der Möglichkeiten auch mehr Filmgeschichte zeigen und Filmgeschichte auch der Filmgeschichte wegen und nicht nur vielleicht des Themas oder des aktuellen Filmgeschehens wegen, sondern eben auch, weil die Werke gesehen werden wollen und auch sollen.
Auch die Cinemathek Leipzig hat schon mehrmals den Kinopreis für das beste Jahresprogramm bekommen. Um die Zukunft der kommunalen Kinos ist Frank nicht besorgt, aber Gefahr für die Kinos droht noch aus anderer Richtung. Es stehen massive Kürzungen der Förderungen zum Erhalt des nationalen Filmerbes bevor. Und die könnten sich noch drastisch auswirken auf die deutsche Kinokultur.
Soweit der Bericht von Christian Bernd.